Psalm 37, Teil 3. Und je nachdem, wie viel ich rede, kommen wir noch in den nächsten Psalm hinein, aber das finden wir heraus im Laufe des Abends. So ist das halt bei mir mit den längeren Psalmen, da brauche ich auch länger. Aber ich hoffe, es hat sich für euch zumindest ein bisschen gelohnt, dass ihr euch was mitgenommen habt. Wir haben die ersten 29 Verse gehabt in den letzten zwei Abenden und heute kommt der dritte Teil, angefangen bei Vers 30. Der Mund des Gerechten redet Weisheit und seine Zunge lehrt das Recht. Also Weisheit wird von wem geredet? Vom Mund des Gerechten. Also was bedeutet das erstmal, was ist das Wichtige dabei, dass es der Mund des Gerechten ist? Tatsächlich in dem Fall einfach bloß, da kommt's raus. Denn der Mund ist ein sehr wichtiges Organ. Das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Da kommen ja nicht nur Sachen rein, da kommen auch Sachen raus. Jesus sagt unter anderem in Matthäus 15 und den Parallelstellen, als er gefragt wird, warum denn seine Jünger sich nicht so verhalten, dass sie alle jüdischen Vorschriften halten, also alle Vorschriften, die die Pharisäer und Schriftgelehrten aufgestellt haben. Da sagt er dann, nicht das, was in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern das, was aus ihm herauskommt. Das finde ich auch nochmal erstmal von dem her gut. Nicht alles, was ich höre und sehe, macht mich insofern unrein, als dass ich nicht alles annehmen muss. Also wenn ich etwas Schlechtes über mich höre oder über andere höre und sehe und was auch immer, dann muss das nicht unbedingt in mein Herz hineinkommen. Dafür habe ich die gewisse Autorität bekommen. Das Problem ist bloß, je mehr ich schon gewohnt bin, dem anderen zuzuhören, desto mehr lasse ich auf alle Fälle von dem rein. Und dann glaube ich mitunter nicht mehr dem, was Gottes Wort über die Situation eigentlich sagt. Also ganz gleich, welche andere Autorität in Anführungszeichen das ist, oder welche Lehrautorität, ob es die Nachrichten sind, die mir halt die Welt aus weltlicher Sicht erklären wollen. Und dann ist es völlig egal, ob linkes Spektrum, rechtes Spektrum, Mittelspektrum, Linsen mit Spektrum. Alles kann irgendwie doch nicht richtig sein, weil es eben weltliche Sicht ist. Und wenn ich aber dem Ganzen nur zuhöre, dann glaube ich halt am Ende doch nicht dem, was Gottes Wort darüber sagt. So. Und dann kommt das auch bei mir heraus. Das hatten wir übrigens auch bei meiner Predigt über die Faserplatte, also vom ganzen Herz oder Faserplatte. Weil das, was ich dann in mich aufnehme, interessanterweise, selbst wenn es eigentlich nur ein kleiner Teil ist, aber darauf verlasse ich mich dann mitunter eher und das kommt dann aus mir heraus. Aber eben, der Mund des Gerechten redet Weisheit. Warum? Sagt Jesus an anderer Stelle, Matthäus 17 müsste das sein, das habe ich leider vergessen nachzugucken. Mir kommen diese Stellen ja manchmal doch zu spontan. Das hat Luther so schön übersetzt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also, egal, ne, was ihr auch für ein Gefäß habt, ihr füllt das voll und das, womit ihr es gefüllt habt, damit fließt es dann auch über, wenn man es richtig voll gemacht hat. Und so ist das eben auch, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und der Gerechte, also derjenige, der sich im Glauben verlässt auf Gott, das ist dann tatsächlich egal, ob Altes Testament oder Neues Testament, der redet Weisheit. Und zwar an dem Punkt, wo er sich wirklich auf Gott verlässt. Da, wo dieser Gerechte dann plötzlich doch auf den Rat der Gottlosen hört und so weiter, der ist dann nicht mehr gerecht, an dem Punkt, selbst wenn er vor Gott eigentlich gerecht ist, also ne, von dem ich vertraue dir für meine Ewigkeit, aber an dem Punkt handelt er dann nicht als Gerechter, weil er sagt, Gott, ich weiß es besser als du. Oder ich glaube zumindest nicht, dass du es besser weißt als der andere. Und dann redet der nicht Weisheit, sondern Torheit. Das ist ja, also gerade Paulus hält das im ersten Korintherbrief einander sich sehr schön gegenüber, in den ersten Kapiteln, dass die Weisheit der Welt Torheit ist bei Gott. Also das, was man für so weise und vernünftig hält, wie Sarah sagt zu Abraham oder Sarai zu Abraham, nämlich 1. Mose 16, da waren sie noch mit dem alten Namen. Du, wir werden beide nicht jünger und ich bin sowieso unfruchtbar. Und Gott sagt, du sollst ein Nachkommen haben. Jetzt machen wir das einfach mit der Weisheit der Welt, wie das völlig legal ist bei uns. Du nimmst meine Magd, schwängerst die, und wenn, ich glaube, das war dann sogar bei denen in der Kultur so, da musste die Magd auf dem Schoß der Hauptfrau gebären, und dann galt das Kind als ihr Kind. Aber natürlich war es dann trotzdem Hagars Kind. Und war Weisheit der Welt, war komplett schlau gedacht. Aber Gott hat das komplett verworfen. Und hat hinterher gesagt, nee, das, was komplett bescheuert wirkt, nämlich eine 90-jährige Frau kriegt ein Kind. Eine 90-jährige, die auch noch eigentlich unfruchtbar ist. Von einem Mann, der mit 100 auch eigentlich nicht mehr kann. Und an dem Punkt hat Abraham, als er dann eben seinen Namen hatte und damit bekannt hat, wer er ist, hat Weisheit geredet, obwohl das für den Rest der Welt Torheit war. Und, ne, Torheit, man weiß es doch eigentlich besser und handelt anders. So, also, des gerechten Mund redet Weisheit. Das, was dem Wort Gottes entspricht, vor allem, was dem Wort vom Kreuz entspricht. Das ist nämlich das, was Paulus da mit der Weisheit der Welt und der Torheit vor Gott und so weiter sagt. Ist das Kreuz oder das Wort vom Kreuz hat eine Torheit, ist all denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und gerettet und verloren gehen dann entsprechend auch, bedeutet halt nicht nur ewige Erlösung, nach dem Tod nicht in die Hölle zu kommen, sondern es bedeutet, in der jeweiligen Situation habe ich meine Rettung. Denn, kennt ihr ja von mir auch immer wieder, alle meine Probleme haben ihren Ursprung am Baum des Kreuzes, der Erkenntnis im Paradies, und die Lösung für jedes der Probleme findet sich am Kreuz, also mit Kreuz und Auferstehung, das ist das Wort vom Kreuz. Und dann die Bibel durchforschen, was sagt die Bibel zu meiner Situation, und dann halt das Kreuz insofern auf mich nehmen, als dass ich sage, dieses Wort gilt für mich. Und nicht das, was ich mir selber in meinem Verstand oder mit meinen Gefühlen oder was auch immer zusammenreime. Keine Sorge, das ist nicht schwer, das ist unmöglich. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. So, also der Mund des Rechten geredet Weisheit und seine Zunge lehrt das Recht. Lehren bedeutet im Hebräischen nicht einfach bloß das, was ich hier jetzt gewissermaßen mache, dass ich hier nur doziere. Übrigens, wir sind alle Brillenträger hier im Raum. Man kann wunderbar klug wirken, wenn man dann kurz die Brille abnimmt. Wenn man eine Frage gestellt bekommt. Ah ja, Und sofort wirkt man viel, viel intelligenter. Macht das ruhig mal. Es ist, also, ihr könnt euch dann auch mitunter ein so großes Gelächter abholen, je nachdem, bei wem ihr das macht. Ne? Aber ansonsten, also, seine Zunge lehrt das Recht. Die Zunge kann auch die Sprache bedeuten, also das, was der Mensch redet. Was er von sich gibt, also hat eigentlich auch wieder mit dem Mund zu tun, aber ist noch ein gewisser anderer Aspekt. Und zwar, was ist das Recht? Das, was Recht ist vor Gottes Augen. Und das, was mir zusteht, das hatten wir auch beim letzten Mal, ich bin mir beim Vers nicht mehr ganz sicher. Und wir hatten es zumindest auf alle Fälle beim Abend vorher mit Vers 6, also er wird seine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Mein Recht ist, als normaler Mensch, dass ich in die Hölle komme und dass mir der Rest des Lebens eigentlich auch nicht gelingt. Mein Recht in Jesus ist, dass ich auf alle Verheißungen Gottes in Jesus das Ja habe. Und das sind alle Verheißungen von Verfolgung in dieser Welt und trotzdem im Frieden leben können, bis hin zum ewigen Leben nach dem Tod. Das ist das Recht. Also der Gerechte, der kann davon reden, das steht uns als Kindern Gottes zu. Und dann kann er eben auch noch davon sagen, okay, wo, also mitunter kann er dann sogar noch unterscheiden, wo es dann halt ist für uns als Söhne Gottes, wo ist es für uns als Braut Christi, wo wir aber auch eigentlich eben trotzdem bei der Tochter Gottes sind, oder wo wir es als Könige oder Priester haben, also was die verschiedenen Aspekte halt sind. Aber es gilt uns ja alles, weil es ja alles in Jesus ist. Das ist zum Gerechten. Vers 31, das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen. Seine Tritte gleiten nicht. Dieser Vers 31 findet sich wunderbar in Psalm 40. Da sagt David dann nämlich in Vers 9, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und das findet sich auch wirklich ultimativ wieder bei Jesus. Also, wo jeder normale Mensch sozusagen eigentlich eher sagen müsste, so wirklich Gottes Wort in meinem Herzen habe ich jetzt nicht. Merkt man halt auch an dem, was bei mir rauskommt. Aber gerade Jesus hat das wirklich in seinem Herzen. Wie kriege ich das in mein Herz, indem ich Psalm 1, Josua 1, Vers 8 und auch zum Beispiel 5. Mose 30 beachte. Also 5. Mose 30, den Vers 4 müsste es sein, aber ist auf alle Fälle dort in dem Kapitel. Und kommt später in Römer 10 auch nochmal. Das Wort ist ganz nah bei dir, in deinem Mund, in deinem Herzen, dass du es tust. Also drin im Herzen und im Mund, dass man redet. Josua, kau dir das Wort durch, brabbel dir das immer wieder vor. Psalm 1, eben auch wohl dem, der nicht wandelt, und dann eben, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über dem Gesetz Tag und Nacht. Also, wo ich mir das selber mal vorsage oder auch mir vorsagen lasse, das geht auch, aber ich glaube mir selber mehr, wenn ich es mit meiner eigenen Stimme höre, da kommt das in mein Herz hinein. Je mehr ich das sage und vor allem dann, wenn es meiner Situation eigentlich gerade noch nicht entspricht. So. Also, die Gesetze seines Herrn sind, seines Gottes sind in seinem Herzen. Auch nochmal schön, sein Gott. Wieder sowas unglaublich Arrogantes aus Sicht der weltlichen Menschen. Wie kannst du sagen, dass er dein Gott ist? Ganz einfach. Weil er es gesagt hat, weil er es ist. Weil es eben auch so ganz einfach sein kann, wie eben ein Mann sagen kann, meine Frau, oder ein Vater sagen kann, mein Kind. Und umgekehrt das Kind sagen kann, mein Vater. Da wird auch keiner sagen, wie kannst du so arrogant sein, von deinem Vater zu reden. Und Gott sagt das ja eben selber, zum Beispiel 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten erlöst hat. So. Seine Tritte gleite nicht, das hatten wir auch schon häufiger. Das hängt nochmal wieder mit dem zusammen, da hatte ich dann auch zitiert aus Habakuk 3 und aus Psalm 18, dass Gott unsere Füße macht wie die Hirschkuh. Also, dass wir halt plötzlich dort laufen können, wo es eigentlich für uns unmöglich wäre. Es gibt ja diesen, also im Englischen wird das ganz oft gesagt, God makes a way where there seems to be no way. Also Gott macht dort einen Weg, wo es kein Weg ist oder wo kein Weg zu sein scheint. Passt in einer gewissen Weise auch. Andererseits finde ich es nochmal viel praktischer, Gott zeigt mir, wo ich lang gehen kann, wo ich eigentlich nicht lang gehen könnte. Also Gott zeigt mir, da ist ein Weg, wo du eigentlich keinen Weg siehst. Aber da ist trotzdem ein Weg. Also er macht diesen Weg nicht, der Weg ist tatsächlich schon da. Aber ich sehe ihn dann erst, wenn ich mich wirklich auf Gott verlasse. Und dann habe ich eben wirklich so feste Schritte, dass ich nicht ausrutsche, dass ich nicht abrutsche und was auch sonst immer. Sondern dass ich durch meine gespaltenen Hufe als reines Tier, als Opfertier eben auch, dass ich dann langlaufen kann. Auf dem Weg, der völlig unmöglich ist, aber so viel, viel besser zum Ziel komme, als ich mir das mit weltlicher Weisheit denke. Also, ne, als Hirschkuh, ich will da nach oben und weiß, von menschlicher Logik her, ich müsste jetzt hier einmal ganz rumlaufen, damit ich dann irgendwie, oder ich gehe dort zu dem Hang und kraxel da hoch und Gott zeigt mir, nee, ich habe doch deine Füße gemacht wie die Füße der Hirschkuh, und jetzt kannst du einfach hier hochlaufen und bist direkt an dem Ort, wo ich dich haben will. Ohne große Anstrengung deinerseits, nur weil du dich auf mich verlässt. Und da, wo ich mich aber nicht auf Gott verlasse, habe ich dann wieder keine Füße der Hirschkuh, da falle ich dann runter. Vers 32, der Gottlose lauert dem Gerechten auf und gedenkt, ihn zu töten. Das zieht sich tatsächlich durch die gesamte Bibel durch. Jesus sagt das in Matthäus 23 zum Beispiel, da redet er gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagt dann, es ist wie vom ersten Gerechten an Abel bis hin zu Zacharia, den ihr am Altar erschlagen habt und wer auch immer das sein soll, vielleicht ist es der Prophet, aber man weiß es nicht. Die Gerechten haben tatsächlich immer wieder damit zu kämpfen, dass sie verfolgt werden. Also, das ist nicht nur ein Phänomen für die Gemeinde. Es ist auch davor schon ein Phänomen. Diejenigen, die zu Gott stehen und Gottes Wort sagen. Und das ist egal, ob es darum geht, dass Gott ein Gericht ausübt oder dass Gott den Segen verheißt. Warum? Weil, also beim Gericht ist es uns noch relativ klar. Das wollen wir einfach nicht hören. Aber beim Segen ist es genauso. Das wollen wir nicht hören. Warum? Weil es nicht zu meinen Konditionen ist. Du kannst den Segen Gottes wunderbar gern kriegen. Aber nicht so, wie du es willst. Also, es ist ja, es gibt ja zwei Formen des Hochmuts. Das eine ist eben, ich bin so toll, ich brauche Gott gar nicht. Ich schaffe das alles alleine. Und das andere ist, ach, ich bin so schlecht, Gott kann mir gar nichts geben, ich muss mich erstmal wieder hocharbeiten. Das ist genauso hochmütig, weil ich dann nur auf mich gucke. Und deswegen, der Gerechte, der mir dann sagt, in Jesus kriegst du das alles, dann sage ich ihm, möchtest du mal in dieser Faust schnuppern? Und warum? Weil er mir das eben sagt, was meinem Fleisch nicht passt. Und ich suche ihn sogar zu töten. Also wirklich alle möglichen eben. Kain und Abel, Kain hat es geschafft. Später zum Beispiel Josef, den haben seine Brüder umbringen wollen, haben es dann ja doch nicht gemacht, was ihnen dann ja zum Segen wurde. Und auch da wunderbares Bild für Jesus. Später zum Beispiel Elia, den wollte Isabel umbringen, und zwar mehrfach vor und nach dem Karmelwunder. Jeremia, den haben sie versucht umzubringen. Ein Prophet zu Jeremias Zeiten, der hat dann das gleiche gesagt wie Jeremia. Und dem wollten sie das Leder, der ist nach Ägypten geflohen, dem sind sie sogar nachgereist und haben ihn dort umgebracht. Und so weiter. Und dann natürlich eben Jesus und uns in Jesus auch. Jesus sagt ja, die Welt wird euch hassen. Was dann eben trotzdem nicht heißt, dass wir nicht trotzdem im Frieden leben. Also irgendwie dieser Widerspruch scheinbar. Eben, und dann aber eben vor allem bei Jesus, das merken wir bei Jesus auch gleich von ganz von Anfang an. Also wenn ihr euch mal das Markus-Evangelium durchlest. Gleich in Kapitel 2 wird der Beschluss gefasst, Jesus zu töten. In Kapitel 1 wird noch so ein bisschen, also wird erzählt über Johannes den Täufer, über Jesu Taufe, ganz bisschen über die Versuchung, ein Vers. Und dann, wie Jesus loszieht. Und in Kapitel 2 kommt die Heilung des Gichtbrüchigen, wo Jesus dann eben mehr oder weniger direkt sagt, ich bin Gott. Warum? Weil er sagt, ich habe die Autorität, Sünden zu vergeben, die Jesus dann uns übrigens weitergegeben hat. Also das tatsächlich in dem Punkt auch. Und dann fassen die Pharisäer und Schriftgelehrten an dem Punkt den Beschluss, ihn zu töten. So. Und das haben sie ja sogar geschafft. Aber nur in dem Sinne, dass sie ihn halt am Kreuz sterben lassen können. Und Gott muss in Anführungszeichen dann sagen, tja, Jesus hat nichts getan, was den Tod verdient. Der muss wieder leben. Und darum ist die Auferstehung so wichtig, damit wir wissen, dass Jesus tatsächlich nichts getan hat, was den Tod verdient hat. Und darum versucht die Welt das aber auch immer noch bis heute so bei uns, weil wir sind ein Fremdkörper. Und der Körper macht es so mit einem Fremdkörper, den will er loswerden. Es sei denn, er hat AIDS und dann greift er sich selber an und ist den Fremdkörper da. So, jetzt Vers 33, aber der Herr lässt ihn nicht in seinen Händen, also nicht in den Händen des Gottlosen. Und lässt ihn vor Gericht nicht zum Schuldigen werden. Da könnten wir jetzt auch nochmal sagen, Moment mal, guckt euch doch mal Jesus an. Oder auch im Alten Testament Naboth. Der ist doch zum Schuldigen geworden. Und Naboth ist sogar hingerichtet worden. Jesus ja auch. Also bei Jesus haben wir die Auferstehung. Und was ist mit Naboth? Aber Gott hat Naboth trotzdem gerecht. Also selbst da, wo wir eigentlich unschuldig verurteilt werden und dann mitunter sogar hingerichtet, sind wir trotzdem nicht in den Händen des Gottlosen in dem Sinne, dass uns der Gottlose nur das Leben nehmen kann. Also Jesus sagt ja selber auch, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, aber die Seele nicht antasten können. Selbst wenn der Gottlose es schafft, mich umzubringen, hat er mich trotzdem noch nicht erledigt. Warum? Weil mitunter dann sogar mein Tod der Same ist für eine Erweckung. Es gab einen Kirchenvater mit Namen Tertullian. Der hat übrigens auch das Wort Dreieinigkeit geprägt, also auf Latein dann Trinitas. Und ein Satz, den er gesagt hat, war, jetzt übersetzt gleich auf Deutsch, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Also eben, der Teufel versucht, gegen die Kirche anzugehen, je stärker sie verfolgt, desto größer wird sie. Und von daher ist tatsächlich auch, der Gottlose kann den Gerechten zwar umbringen, aber es bringt ihm in dem Sinn nichts, weil dann hat er noch mehr Probleme. Wie die es in China gemacht haben, eine Zeit lang, die haben die Christen mit Schwerverbrechern bis zum Bauch in tiefes Wasser gestellt, Rücken an Rücken gebunden, für 14 Tage, weil sie gedacht haben, dann macht der Schwerverbrecher die fertig. Naja, nach 2 Wochen hatten sie doppelt so viele Probleme. So, Vers 34. Harre auf den Herrn und halte dich auf seinem Weg. So wird er dich erhöhen, dass du das Land erbist. Du wirst es sehen, dass die Gottlosen ausgerottet werden. Also, harren ist das gleiche Wort jetzt hier wie, wie in Psalm 27, harre des Herrn, sei getrost und unversagt und harre des Herrn. Und was ist dann? Halte dich auf seinem Weg. Was ist sein Weg? Natürlich, ultimativ Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Weg Gottes ist das, was er mir zeigt. Was er mir in der Bibellese zum Beispiel vorgibt. Wo er mich langführt. Also eben das eine beim Bibellesen ist ja tatsächlich, dass ich sagen kann, okay, du zeigst mir jetzt hier ein Wort, das ich für diesen Tag brauche. Das reicht mitunter auch mit der Losung, aber dann ist das ist halt mitunter nur ein einziger Vers, das wird auch manchmal schwieriger. Aber eben beim Bibellesen zu sagen, und jetzt zeigst du mir den Weg, den ich für heute habe. Alternativ kann Gott sogar einen anderen Bibelvers noch in den Sinn rufen, wenn er sagt, nee, da habe ich tatsächlich nichts, was dir irgendwie gerade helfen kann. Aber hier hast du diesen Bibelvers oder diese Geschichte. Und dann halte ich mich auf seinem Weg, wenn ich sage, im Gehorsam an Jesus bleibe ich da drauf und ich mache mir nicht meinen eigenen Weg, dass ich jetzt da runterlaufe und dann halt gegen die Wand laufe oder noch schlimmer den Abhang runter. Halte dich auf seinem Weg, so wird er dich erhöhen. Petrus schreibt das im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, so wird er euch erhöhen zu seiner Zeit. Nochmal, demütigen bedeutet nicht nur zu sagen, ach, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich bin so ein Sünder. Das ist nur in dem ersten Fall noch demütig, dass ich sage, ich bin nicht der große Mensch, für den ich mich halte, sondern ich bin ein Sünder. Dann aber, da stehen zu bleiben, ist eigentlich genauso hochmütig wie bei dem anderen, weil das dann eben dieser Punkt ist, Gott kann mich ja nicht segnen, weil ich muss mich erstmal wieder hocharbeiten. Steckt nur aus unserem Herzen drin. Richtige Demut ist, ja, ohne Jesus bin ich ein Sünder, aber in Jesus bin ich die Gerechtigkeit Gottes selber. Und dann da drunter zu bleiben. Also in der Situation, in der ich bin, wir hatten das am Anfang des Psalms auch, bleibe im Land und nähre dich redlich. Also bleib in der Situation, in der du bist, es sei denn, Gott sagt dir etwas Besonderes und dann, er wird dich erhöhen zu seiner Zeit. Also gerade nochmal, wie ich es gerade eben schon dargestellt habe, ich bin unter der Hand Gottes, unter der demütige ich mich und sage, okay, da bin ich jetzt. In der Situation, in der Ehe, in der es kracht und da, wo ich eigentlich gerne raus wollte, aber nein, ich vertraue dir, dass du das irgendwie doch hinkriegst. Und was auch immer. Und dann, so wird er euch erhöhen zu seiner Zeit. Er kann mich nur erhöhen, wenn ich unter seiner Hand bin, weil er mich dann greifen kann und hochheben. Ultimativ eben auch bei Jesus, der den Weg bis ans Kreuz gegangen ist und dann natürlich erstmal wörtlich erhöht worden ist am Kreuz, dann halt runter und dann aber eben wieder auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Und da, wo ich mich auf Gottes Weg halte, auf seinen Weg halte, da erkenne ich ja auch, dass ich schon im Himmel sitze mit Jesus. Epheser 2, Vers 6. Und das Wort heißt tatsächlich sitzen. Also ich hatte eine Diskussion mit ein paar Leuten, die haben dann gesagt, nee, eingesetzt, das heißt halt so wie, ja, du bist zwar schon irgendwie in der Position, aber du bist noch nicht da. Und dann hatte ich aber keine Lust, darüber zu diskutieren, habe nur gesagt, nee, das Wort heißt tatsächlich sitzen, wie Petrus am Feuer gesessen hat, das ist das andere, wo dieses Wort genau vorkommt. Und das zu wissen, das ist meine Position in Jesus. Dann bin ich schon mal in meinem Denken erhöht, weil ich weiß, wo ich eigentlich bin. Und dann lässt Gott das irgendwann auch äußerlich sichtbar werden für andere. Und dann eben, er wird dich erhöhen, dass du das Land erbest. Das hatten wir auch beim letzten und vorletzten Mal schon. Das ist das Erbteil, das, was Israel halt dazu gestanden hat. dieses eine Erbteil, das nie verloren gehen darf. Und geistig gesehen ist das für uns das, was Gott uns in Jesus alles gegeben hat. Epheser 1, Vers 3, alle himmlischen Segnungen oder alle Segnungen in den himmlischen Örtern. Wobei eben das jetzt nicht einfach nur bedeutet, das kriegen wir irgendwann mal, sondern wir haben es jetzt schon. Und wenn wir es brauchen, dürfen wir als Kinder Gottes, die noch über dem hohen Priester stehen, hineingehen in die Schatzkammer des himmlischen Tempels und sagen, das brauche ich jetzt, das nehme ich mir. Das ist das, ich werde das Land erben. Ich werde das erben, was mir in Jesus zusteht. So wirst du es sehen, dass die Gottlosen ausgerottet werden. Das ist ein ganz berühmter Vers in Psalm 91. Du wirst es mit eigenen Augen schauen und sehen, wie den Gottlosen vergolten wird. Also derjenige, der sich unter dem Schirm des Höchsten befindet, das wäre auch mit die Hand Gottes, der wird das am Ende sehen. Ich werde es aber nicht sehen, wenn ich sage, nee, ich mache es doch auf meine eigene Weise, ich bleibe nicht unter dem Schirm, ich bleibe nicht unter der Hand, vor allem wenn es so aussieht, als würde mir der Schirm eigentlich gar nichts bringen. Und dann auch zu sagen, nee, ich bleibe trotzdem drunter. Warum? Weil die Verheißung Gottes, das Wort Gottes, mehr gilt als das, was ich sehen, fühlen und schmecken kann. Sonst hätte Abraham das eben nicht geschafft, dass er einen Sohn gekriegt hätte mit seiner unfruchtbaren Frau. Weil er gewusst hat, das Wort Gottes gilt mehr als die biologische Tatsache. Und dann eben auch, ich werde sehen, dass die Gottlosen ausgerottet werden. Im besten Fall für den Gottlosen, dadurch, dass sie sich bekehren. Warum? Weil ausgerottet werden heißt ja sterben. Und alle, die wir an Jesus glauben, sind uns selber gestorben und sind mit Jesus gekreuzigt und alles. Also wir sind eigentlich schon tot. Im schlechtesten Fall für den Gottlosen tatsächlich, dass er sterben muss. Dass er das Gericht über sich erleiden muss. Auch wenn man so lange da sitzen kann und sagen, es passiert doch nichts. Aber dann zu vertrauen, Gott arbeitet hinter den Kulissen, wie auch ein Richter mitunter nicht alles zeigt. Und dann aber zu wissen, er macht's doch. Also, Vers 35. Ich sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Ich nehme gleich den nächsten noch dazu. Dann kam ich wieder vorbei, siehe, da war er dahin. Ich fragte nach ihm, so ward er nirgends gefunden. Das ist so ein Prinzip, das haben wir auch viel in Hiob gehabt. Dass ja, dass seine Freunde immer wieder sagen, guck doch mal, dem Gottlosen geht's eigentlich so, der ist doch erst da, aber dann ist er weg. Haben deshalb Hiob dann vorgehalten, guck mal, es geht dir genauso, weil du gottlos bist. Aber hier eben, also der Gottlose pochte auf Gewalt, der sagt, ich setze mein Recht mit Gewalt durch oder das, was ich meine, was mein Recht sei, setze ich mit Gewalt durch. Und er machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Also die Zedern im Libanon sind ja diese riesigen Bäume, richtig grün und strahlend, immer grün. Und dann aber eben das Zweite, da kam ich wieder vorbei, siehe, da war er dahin. Erst ganz groß und wirklich nicht zu übersehen und plötzlich nicht mehr da. Wie man einen Baum einfach fällen kann. Aber halt noch krasser, dass ich den Baum eigentlich sogar ausgerissen haben könnte. Finde ich sehr schön, also David hat es geschrieben, um 1000 vor Christus. Wenn wir uns jetzt die 1000 Jahre bis Jesus angucken, gerade so, also die ersten 200 Jahre war es noch ein bisschen war noch nicht ganz so vorbei, doch geht auch noch. Also nach David, Salomo, auch noch friedensreich, dann aber unter Rehabeam, da kam der Pharao an. Und auch schon der König von Aram, das waren die beiden Großen. Der Pharao war damals noch ein bisschen größer. Dann, ein paar Generationen später, ungefähr 9. Jahrhundert vor Christus, also zur Zeit von Ahab und Elia, da war Aram das große Königreich. Also Aram ist so heute grob südliches Syrien. Aber die hatten schon noch mehr, aber genau, also, aber auf alle Fälle Syrien. 100 Jahre später war von Aram nichts mehr richtig zu sehen. Das war nur noch so eine kleine Provinz. Und die große Macht war Assyrien. Assyrien, das waren ja dann auch diejenigen, die Israel, also das Nordreich, in die Verbannung gebracht haben. Also, das große Reich. Und dann, 100 Jahre später, waren auch die weg. Da war Babylon plötzlich dran. Also, 9. Jahrhundert, Aram, 8. Jahrhundert, Assur, 7. Jahrhundert, Babylon. Ultimative Weltmacht. Und das Schöne war, Jesaja, der hat schon zur Zeit, als Aram noch relativ mächtig war, aber Assyrien schon größer war, da hat er seinem Volk schon gesagt, fürchtet euch nicht vor den Assyrern, fürchtet euch vor Babylon. Aber fürchtet euch eigentlich auch nicht vor Babylon, denn die Perser kommen. Das ist ungefähr so, als würde ich heute sagen, fürchtet euch nicht vor den Russen, fürchtet euch lieber vor den Moldawiern. Vor wem? Ja, vor den Moldawiern. Denn dieses kleine Land da quasi mitten in der Ukraine drin. Also, ne, Ukraine hat zwei Landstriche drumherum. Und dann eben, Babylon war die große Macht und dann kam Persien. Persien hat ein bisschen länger Zeit gehabt, aber dann kam Griechenland. Und nach Griechenland kam Rom. Und wer halt dann in dem Zeit, also wer dann aufgepasst hat und auch das Buch Daniel mitunter auch kannte, weil Daniel hat das dann ja auch ganz besonders beschrieben, gerade mit Persien, Griechenland und dann Rom, der wusste eigentlich, ja, die Mächtigen kommen und gehen. Und von daher, warum soll ich mich groß darüber aufregen? Also natürlich, die können ziemlich viel Bescheuertes anrichten. Also ein gewisser Österreicher, der in Deutschland 12 Jahre regiert hat, hat schon ziemlich viel Unsinn angerichtet. Also auch mit dem Italiener zusammen, mit dem Russen zusammen natürlich, dann haben sie sich natürlich dann wieder gegenseitig und so weiter, aber in den 12 Jahren hat er natürlich viel angerichtet, aber irgendwann war er weg. Recht schnell sogar in dem Fall. Die Leute, die dann in Ostdeutschland waren, haben 40 Jahre noch mal Zeit gehabt, waren dann auch weg. Und die Sowjetunion, das waren dann 70 Jahre, aber die waren plötzlich auch weg. Also auch wenn es manchmal länger dauert. Aber zu wissen, ich gehöre zu dem, der es überdauert. Ganz gleich, was die Krise ist. Und ganz gleich, wer mir entgegensteht, wenn ich weiß, ich stehe auf dem Wort Gottes, dann ist es völlig egal, ob der mir gegenübersteht, auch ein Kind Gottes ist. Wenn er nicht auf dem Grund steht, dann ist er in dem Fall gottloser. Und wenn er sich noch so mächtig aufbaut, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich in den Himmel komme. Und mit der Einstellung kann man dann auch sagen, ja, guck doch mal, wann und wie und überhaupt. Also es ist richtig schön zu sehen. Und bei Rom ist übrigens auch noch, Daniel sagt das dann ganz so schön in der Offenbarung, ist auch nochmal, dieses Reich ist nicht und wird aus dem Abgrund wieder hervorsteigen und dann verloren gehen oder zugrunde gehen. Also da wird es nochmal bis in die letzte Zeit hineingeguckt. Also Rom verschwindet zwischendurch, kommt dann wieder. Manche sagen, also Churchill hat zum Beispiel gesagt, er möchte ein heiliges römisches Reich europäischer Nationen. Und viele sagen, das ist die EU. Da können wir dann später bei Daniel nochmal besser drauf eingehen. Aber auf alle Fälle, irgendwie kommt das römische Reich halt wieder. Auch mit seinem ganzen Götzendienst und allem. Und dann trotzdem zu wissen, aber Gottes Reich ist ewig. Auch wenn sich das alles jetzt so hoch und großartig aufbaut. Und auch diejenigen, die mir ganz gleich welche Medien ich konsumiere, die mir da schlecht gemacht werden, die sind irgendwann weg. Und ich, der ich auf dem Wort Gottes stehe, bleibe. Das hatten wir auch schon mehrfach in diesem Psalm. Also eben, kein Reich bleibt außer dem Reich Gottes. Und darum ist auch nochmal so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir als Jesusgläubige, als Söhne Gottes, als Braut Christi, als Priester, als Könige und was auch sonst alles, zum Reich Gottes gehören, zum Königreich Gottes. Dass wir uns nicht daran festhalten, welche Staatsform wir jetzt aktuell hier haben, das kann sich ändern, vielleicht auch nicht mehr, bis Jesus wiederkommt, aber wir gehören zu der einzig stabilen Regierung, die seit 2000 Jahren regiert, nämlich durch Jesus. Und wenn wir das wissen und auch wissen, dass der seine Untertanen viel besser versorgt als alle anderen Regierungen, passt. Da müssen wir bloß hinkommen. Da hilft es dann auch wieder weniger von dem ganzen nachrichtigen Zeug zu konsumieren. Auch wenn wir süchtig sind danach. So. Aber dann eben auch nochmal dieses, ich fragte nach ihm, doch ward er nirgends gefunden. Geht heute mal in den Südirak und fragt, wo das Babylonische Reich sei. Die werden natürlich schon ein bisschen noch darauf, die werden sich schon noch ein bisschen was darauf einbilden, dass sie ja Babylon sind. Aber kein babylonisches Großreich mehr. In den Norden des Irak fahren, da war Assyrien. Fragt mal danach. In den Iran, die Iraner werden ja vielleicht bald wieder Persien, dann können sie wenigstens sagen, ja, wir sind Persien. Oder fragt die Kurden, bist du ein Meder? Da freuen die sich sehr drüber, weil die sagen, die stammen von den Medern ab. Und dann sind sie stolz auf ihre Geschichte, aber kein Großreich mehr. Alles das, was damals da groß war und was stehen geblieben ist, also auch das Nordreich Israel, weil also die 10 Stämme hatten das viel bessere Land, hatten auch die wirtschaftlich größere Macht und das Königreich Juda war halt großteils in den Bergen, da war eine kleine Straße relativ nah an der Küste, dass man nach Ägypten konnte, also da hatten sie schon noch ein bisschen was mit Handelsroute, aber Jerusalem ganz weit ab vom Schuss. Und das ist das Land, was bestanden hat. Also natürlich dann trotzdem, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, halt trotzdem Verbannung und so weiter, aber die haben Bestand gehabt. Und das Volk Israel hat bis heute Bestand, weil sie sich an Gott halten, auch wenn sie sich halt leider nicht an Jesus halten. Deswegen müssen sie halt alles erdulden, aber genau. So, dazu das. Vers 37. Bleibe fromm und halte dich recht. Denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Das Allerwichtigste ist hier das Wort zuletzt. Warum? Weil ich eben auf der ganzen Strecke bis dahin am Anfang des Plans wieder bin. Entrüste dich nicht über den Gottlosen. Dass ich ständig wieder frage, warum geht es denn den Gottlosen so gut, wenn doch Psalm 1 sagt, dass ich als derjenige halt, der Gottes Wort durchkaut und alles und durchmurmelt, dass es dem gut geht, dass was der tut, das gelingt und so weiter. Und dann sehe ich es, und dann kommt aber das hier noch einmal, bleibe fromm, also fromm bedeutet rechtschaffen, dass du das Gute tust und auch die richtige Herzenshaltung hast. Das lateinische Wort für fromm heißt übrigens pius, also haben manche Päpste als Namen gehabt. Von pius kommt pietas, also die Frömmigkeit, und von dem Wort pietas kommt das Wort Pietist. Also die Pietisten waren die Frommen. Übrigens, es gibt auch eine jüdische Pietistenform, das heißt, das sind die Chassidim, die waren aber eine ganz merkwürdige Form des Judentums. Die haben nicht lange bestanden. Da haben es die Pietisten ein bisschen besser, weil sie sich an die Bibel gehalten haben. So, also bleibe fromm. Fromm bedeutet auch, ich will das Wort Gottes in meinem Leben umsetzen. Übrigens bei den Pietisten, also vorher gab es die sogenannte Orthodoxie. Orthodox heißt rechte Lehre. Also das wäre jetzt tatsächlich Psalm 37, Vers 30. Aber das europäische Denken von Lehre ist einfach bloß, es ist in Büchern. Jüdisches oder hebräisches Denken von Lehre bedeutet, du kannst es in deinem Leben umsetzen. Also eigentlich auch wie jeder Lehrer das in der Schule machen möchte, also dass man den Dreisatz am Ende auch wirklich umsetzen kann oder halt wie dann halt der Gärtner seinem Lehrling wirklich zeigen möchte, wie er diesen Traktor jetzt ordentlich benutzen kann oder wie er die Hecke richtig schneidet. Also dass es tatsächlich im Leben sichtbar wird. Das ist Lehren vom Biblischen her. Aber im Abendland haben wir Lehre ganz viel nur als intellektuell. Und das war und dann war es wirklich nur auf Kopfebene. Und da gab es 2 Strömungen, die gesagt haben, wir wollen das anders machen. Das eine war die Aufklärung. Die haben gesagt, nee, wir wollen ja auch wieder ein bisschen praktischer haben, sind aber von der Bibel ganz weg. Und die andere waren die Pietisten, die haben auch gesagt, wir wollen das Wort Gottes halt auch erleben. Und aus dem Grund, weil sie gesagt haben, wir wollen es erleben und erfahren und das gewissermaßen auch fühlen, wird den Pietisten bis heute von der Seite der Orthodoxen vorgeworfen, ihr seid nur auf Gefühlsduselei aus. Warum? Weil man kann Glauben komplett nur als intellektuell verstehen. Man kann Glauben nur als Gefühl verstehen. Und beides ist falsch. Weil, also intellektuell ist Verstand, Gefühl ist auch Verstand, weil lieben kann man nicht verstehen mit dem Kopf. Also was es heißt, verliebt zu sein. Also Lieben als Tat kann man schon mit dem Kopf, aber genau, verliebt sein kann man mit dem Kopf nicht kapieren. Beides stimmt aber nicht mit Glauben überein. Also Glauben, im Glauben kann ich verstehen. Und zwar kann ich intellektuell etwas begreifen, kann ich auch gefühlsmäßig etwas begreifen. Aber eben aus Warte des Intellektuellen ist Glauben halt deswegen Gefühlsduselei, weil da fühlt man eben plötzlich auch was, aus dem Glauben heraus aber, was für den Intellekt keinen Sinn ergibt. Und von der Gefühlsseite aus ist Glauben mitunter auch eben einfach bloß das Intellektuelle, weil man fühlt es ja nicht. Aber wenn ich mich hineinbegebe, wenn ich im Glauben bin, verstehe ich es, dann fühle ich es und so weiter. Also vom Glauben aus verstehen wir, sagt der Hebräerbrief in Kapitel 11. Also bleibe fromm und halte dich recht. Recht eben, also ne, halte dich auf der richtigen Bahn, tu das Richtige. Und zwar nicht aus dir selber heraus, sondern aus Gott. Denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Also nochmal dieses zuletzt. Zwei ganz tolle Verse, Galater 6, Vers 9. Darum lasst uns Gutes tun und nicht nachlassen und nicht müde werden, ist auch eine Variante. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Und davor geht es dann auch nochmal, dass man im Geist sät und nicht im Fleisch. Und 1. Korinther 15, 58, vorher sagt Paulus, dank sei Gott, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann, darum, meine lieben Brüder, seid fest und unverrückbar, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, also macht euch immer mehr bewusst, was es für euch bedeutet, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, oder damit ihr wisst, ist auch eine Variante, dass unser Werk nicht vergeblich ist in dem Herrn. Auch wenn es die ganze Zeit so aussieht. Ganz gleich, ob es auf die Ewigkeit zugeht nur bei dem, oder ob es auch um ein Etappenziel geht. Bei beiden Sachen gilt das. Dass ich am Ende sagen kann, ich werde das ernten, ich werde am Ende sehen, dass es nicht vergeblich war, dass ich nicht in die falsche Richtung gegangen bin mit Jesus. Sondern dass er mir zeigen kann, auch beim Etappenziel und beim letzten Ziel, du bist richtig gelaufen. Einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Und dann können alle um mich herum tatsächlich auch sehen, was das bedeutet. Und dann, also wenn es halt auch beim Etappenziel ist, dafür darum sind die auch so wichtig, dann können die nämlich sagen, wer ist dein Gott? So, 38. Die Übertreter werden miteinander vertilgt und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet. Da ist nochmal das Wort zuletzt. Und also Übertreter, das sind diejenigen, die den Weg verlassen oder die halt bei der Startlinie schon drüber treten, um sich aus eigener Kraft einen Vorteil zu verschaffen. Was ist mit denen? Die werden miteinander vertilgt. Also die bleiben sozusagen beieinander und kommen dann alle weg. Und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet. Also auch da wieder, die kommen komplett weg. Und auch bei beiden gilt jetzt nochmal, wenn es positiv für die läuft, dann dadurch, dass sie zum Glauben kommen. Und wenn nicht, dann halt, kann man auch nicht mehr sagen, Gnade gegen Gott, weil dann ist keine Gnade mehr da. Die wollten Gerechtigkeit und haben sie gekriegt. Aber der Herr hilft den Gerechten. Er ist ihre Stärke in der Not. Hier ist das Wort für Hilfe. Also eigentlich sogar, der Herr ist die Hilfe des Gerechten. Und das Wort hier für Hilfe kommt von dem Wort, aus dem wir den Namen Jesus haben. Und das Wort für Jesus, also Yeshua, also Yasha, bedeutet tatsächlich helfen aus allen Situationen. Rettung im allumfassenden Sinn, also ewige Erlösung, aber auch alles in dieser Welt, wo ich ein Problem habe und Hilfe brauche. Das gleiche im Neuen Testament mit dem Wort retten. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde oder dass alle Menschen gerettet werden. Da steckt das auch drin. Ist das gleiche Spannung, gleiches Spektrum. Helfen, heilen, geheilt werden, heil werden, gerettet werden und was sonst noch alles mit dazugehört. Genesen. Also nicht unbedingt nur von jetzt auf gleich, sondern genesen ist auch ein Prozess. Alles kommt damit hinein. Das ist das eben. Also der Herr ist die Hilfe des Gerechten. Also nicht nur er hilft, sondern er ist meine Hilfe. Er ist meine Rettung, er ist meine Heilung, er ist meine Rettung, meine Hilfe, meine Genesung und alles. Solange ich an Jesus dranbleibe, in ihm bleibe und er in mir, bringe ich die Frucht. Und wenn seine Worte in mir bleiben und ich in ihm bleibe, kann ich bitten, was ich will und werde es bekommen. Also so eng wird das dann. Und dann aber eben auch zu wissen, dass Gott mir dann dadurch wirklich hilft und ist die Stärke in der Not. Stärke eben zu seinem Werk in der Not. Und dieses Wort für Not ist das gleiche Wort, das wir auch bei Psalm 20 hatten. Wo wir dann, also einfach bloß, weil da mein Exkurs so schön lang war, mit den Opfern. Wie meine Opfer, derer Gott dann ja gedenkt, dass die halt dann auch helfen, dass mir in der Not geholfen wird. So, Vers 39 hatten wir gerade. Vers 40 noch und dann war es eben tatsächlich erst für heute. Aber mal gucken, wie lange ich dazu noch rede. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie retten. Erstmal der Versteil. Beistehen ist das Wort Äser, also auch eigentlich Hilfe. Aber Beistand ist eigentlich auch ganz gut, weil, also das ist das Wort für die göttliche Hilfe. Und das ist auch der Helfer oder auch der Beistand oder dann eben der Tröster. Passt von der Wortbedeutung her nicht, aber ansonsten Hilfe oder Beistand sind zwei Worte, mit denen man das Wort Parakletos übersetzen kann, dass Jesus sagt, ich will euch einen anderen Tröster geben oder einen anderen Helfer. Oder eben Beistand. Tatsächlich, der beisteht im Gericht und sagt, ja, er hat das vielleicht so und so getan, aber in Jesus steht ihm das andere zu. Also, er wird ihn beistehen und wird retten. Das ist ein anderes Wort hier tatsächlich. Das wird mir jetzt zu lang, das Wort zu erklären. Er wird sie von den Gottlosen erretten. Da haben wir nochmal das Wort Yashar. Nee, er wird ihnen helfen. Das ist das Zweite. Da ist das Yashar. Das ist viel zu viel. Und warum? Denn sie trauen auf ihn. Das ist das Wichtigste dabei. Nicht, denn sie haben sich wunderbar verhalten, denn sie haben alles richtig gemacht. Das wäre ja, von dem her hatten wir ja auch beim letzten Mal, wo wir mal aus einem Vers die Gesetzeswerke Gerechtigkeit hätten schließen können. Nee, es geht nur darum, dass ich auf ihn traue. Abraham glaubte dem Herrn oder vertraute dem Herrn, das rechnet ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Also einfach nur deswegen, weil ich sage, ich halte mich an Gott fest. Und dieses Wort für Vertrauen, das heißt so viel wie Zuflucht suchen. Also ich suche meine Zuflucht bei Gott. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte flieht dorthin und wird gerettet. Also, dass ich sage, ich habe keine Ahnung, wie man das sagt, ich flüchte mich in den Namen Gottes hinein. Im nächsten Vers heißt es dann, der Reichtum des Reichen dünkt ihn wie eine starke Mauer, aber das bringt halt doch nichts. Dafür dann aber der Name des Herrn, in den ich mich hineinfliehe, bei dem ich sage, du bist meine Rettung. Wie das kleine Kind entweder den Nachbarshund aufgeschreckt hat oder Ärger hat mit irgendwelchen großen Jungs in der Schule, rennt nach Hause und sieht Papa und springt ihm auf die Arme. Das ist die Zuflucht. Und weil ich dort bei meinem himmlischen Papa eben die Zuflucht suche und ihm auf die Arme springe, habe ich tatsächlich die Zusage, dass er mir hilft. Habe ich nichts dafür getan. Das Einzige ist, dass ich ihm vertraue, dass er die Lösung irgendwie weiß. Ob er das ohne mich macht oder ob er das mit mir macht, das ist dann seine Sache. Lassen wir dabei. Nein, noch eins dabei. Hier ist nämlich eine schöne Anmerkung noch bei dem Vers. Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Also das Beistehen eben auch noch einmal. Im Gerichtssinne. Hier ist Lukas 18, 7 und 8 erwähnt. Also ist hier mit als Fußnote dabei. Das ist das Gleichnis von der bittenden Witwe, bei der Jesus das ja am Anfang sagt, oder er hat ihnen das Gleichnis gegeben. Warum? Damit sie alle Zeit beten sollen und nicht nachlassen. Eine andere Variante des Nachlassens bedeutet tatsächlich aufgeben. Und dann, nachdem die Witwe halt immer wieder sagt, immer wieder beim Richter ankommt, schaff mir Recht, weil sie ihr Recht halt kennt aus dem Wort Gottes, und der Richter, der Gott nicht scheut, sich auch vor keinem Menschen fürchtet, sagt am Ende eben, wenn ich auch mich vor Gott nicht scheue und keinen Menschen fürchte, ich schaffe dieser Witwe doch recht, sie macht mir so viel Mühe. Und eine Variante, das zu besetzen, ist nicht, dass sie mir am Ende ins Gesicht spuckt, mit anderen Worten, dass sie den anderen Leuten erzählt, der schafft nicht recht. Warum? Dann kommt keiner mehr zu ihm und er verdient kein Geld mehr. Also selbst aus dieser weltlichen Sicht heraus heißt es dann, dass er das macht. Und dann sagt Jesus, hört, was der gerechte Richter sagt. Jetzt, Vers 7 und 8. Sollte nicht auch Gott seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Luther übersetzt, und sollte er es auch lange bei ihnen hinziehen? Und sollte er es lange bei ihnen hinziehen? Fragezeichen. Andere Variante zu übersetzen ist, und selbst wenn er es lange hinzieht, dann Vers 8, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze, oder es wird ganz schnell gehen, auch wenn es nicht lange hinzieht, wird schnell gehen. Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Und dann aber noch dieses, wenn aber der Menschensohn kommen wird und seine Herrlichkeit, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Haben wir den Glauben, dass Jesus uns das Recht schaffen will in unserer Situation? Oder sagen wir nur, nein, ich bin ja so ein Sünder, mir steht ja eigentlich sowieso nichts zu, außer Hölle und Verderben. Und wenn ich dann auch nur ganz bis gerade in den Himmel schaffe, dann will mir das auch recht sein. Aus der Gnade Gottes heraus. Und vergessen, dass die Gnade Gottes Teil von Gottes Gerechtigkeit ist. In Jesus steht mir Gnade zu und da steht mir auch alles andere zu. Dadurch, dass ich halt das mit uns sage, nein, so als Sünde und so weiter, glaube ich dann nicht mehr, dass Gott mir das wirklich geben will, und dann kann er mir das auch nicht geben. Weil er kann mir nur das geben, was ich im Glauben eigentlich auch haben möchte. Soweit. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns durch diesen Plan durchgeführt hast. Danke, dass du uns auch beim Rest hilfst und alles Mögliche. Stärke uns da drin und mach du uns dieses Wort in der nächsten Woche immer und immer wieder bewusst. Amen.